Heute Morgen war ich traurig, wie ich gesehen habe, dass es regnet, nicht wegen ihres Urlaubs, sondern unsere Familie Vogler hat den Jahresputz der Kirche gemacht. Da kann man sich im Boden spiegeln. Und da habe ich gedacht, wenn dann viele zum Gottesdienst kommen, ach, da freuen sich unsere Mesners-Leute trotzdem, dass so viele kommen und dass dann so viele Füße drüber trampeln. Deshalb herzlich willkommen unseren Voglers. Vielen Dank für saubere Putzen. Wir freuen uns trotzdem. Und jeder Regentropfen, der heute fällt, der fällt morgen nicht, wenn es Waldheim ist. Deshalb sind wir dankbar für die Regentropfen, die heute fallen, und freuen uns an dem Waldheim-Betrieb, der so schön begonnen hat. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Gottes Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende, sondern sie ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Das wollen wir heute Morgen erfahren. Gottes Barmherzigkeit. Wir wollen miteinander das Lied singen: Allmorgen ist ganz frisch und neu, 336. Alle vier Verse, 336. Wir wollen beten. Unser Herr Jesus Christus, du unser lieber Heiland, wir kommen an diesem Morgen zu dir und wir suchen dich an diesem Morgen. Wir kommen aus auch vielen Nöten und Bedrängnissen. Wir wollen dir danken, dass wir dir begegnen können. Und wir wollen deine Güte und deine Barmherzigkeit wieder ganz neu und taufrisch erleben. Du musst zu uns auch in unsere ganz persönliche Lage hineinreden. Du weißt, wo wir bedrückt sind, wo wir in Zweifeln und in Anfechtungen sind. Du weißt, wo wir die Lasten nicht mehr tragen können. Aber wir wollen deine Größe und Macht ganz neu erleben und erfahren. Und wir danken dir, dass du größer bist, als wir es je verstehen können. Da gib doch uns heute Morgen diesen weiten Blick, dieses große, felsenfeste Vertrauen, den Mut, der mit dir und mit deiner Kraft rechnet. Und so wollen wir jetzt auch in der Stille einfach bei dir abladen. Alles, was uns an Sorgen bewegt, wollen wir dir jetzt in der Stille sagen. Wir danken dir, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. Jetzt bitte ich Sie, in Ihren Bibeln Matthäus 7, die Verse 1 bis 5 aufzuschlagen. In der Bergpredigt spricht Jesus von einem ganz aktuellen Thema. Es geht ums Kritisieren. Das ist bei uns allen sehr beliebt und sehr verbreitet. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Die Posaunen blasen noch einmal. Dann sind wir immer dankbar, wenn unsere Gottesdienste ausgestaltet werden. Wir freuen uns an unseren Posaunen. Aber jetzt wollen wir alle miteinander singen und ich möchte Sie einladen, mit einzustimmen in dieses Lied. Eins ist Not, ach Herr, dies eine. Die Melodie, die hat ja der Joachim Neander, der so früh starb, der dann noch kurz Pfarrer in Bremen war und uns auch das schöne Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König, der Ehren geschenkt hat, der hat die Melodie hier eingeführt in unsere Choral, in unsere Gesangbücher. Wir singen dieses Lied, Eins ist Not, 259, die Verse 1 und 2 und den sechsten Vers. Heute als Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 10 bis 13. Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 10 bis 13. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ja, sagen Sie mal, jetzt sollen wir auch noch schweigen? Obwohl einem doch oft der Hut hochgeht, wenn man heute sieht, wie das Unrecht in dieser Welt triumphiert, wie das Böse auf breiter Front vormarschiert. Und jetzt sollen wir schweigen und nichts mehr dazu sagen. Die Schwachen werden immer mehr auf die Seite gedrückt, die Armen hungern und die Welt wird ausgebeutet und die Umwelt zerstört. Wie kann denn so ein Satz überhaupt in der Bibel drin stehen? Richtet nicht. Wir müssen doch richten. Wir müssen doch das Bewusstsein wach machen. Wir müssen doch das Übel anprangern. Wir müssen doch so viel wie möglich zusammenbringen, dass man gemeinsam auf die Straße geht und demonstriert gegen das Böse, dass man anklagt. Endlich. Man muss doch die Stimme erheben, man kann doch nicht einfach schweigen und die schuld sind, die muss man anprangern, die muss man beim Namen nennen, da muss man drauf zeigen, den Finger drauflegen, nicht bloß drauf sein, drauflegen den Finger, sagen, die sind's, die haben wir. Und gerade die Kirche, die soll sich ruhig drum kümmern, übrigens in der Kirche auch. Da geht es ja drunter und drüber. Da erheben ja viele schon ganz keck und frech ihre Stimme und die leugnen sogar die Göttlichkeit Jesu und treten seine Ehre in den Schmutz. Und da werden die Gebote Gottes außer Geltung gesetzt und da wird das Bibelwort umgedeutet. Das muss man doch nennen. Oder sollen wir schweigen? Jesus selber hat doch das Unrecht klar beim Namen genannt und hat gesagt, Heuchler. Und Paulus nicht anders, hat doch gesagt, wir sollen nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen ziehen und wir sollten nicht das Heiligtum den Hunden geben. Also bitte, man muss doch schließlich was tun. Licht und Finsternis geht einmal nicht zusammen. Lasst uns nicht richten. Sagen Sie, ist das ein Widerspruch in der Bibel oder wie ist das jetzt zu verstehen? Zuerst, es geht um das Maß, mit dem wir richten. Mit welchem Maß richten wir? Wie richten wir? Mit dem gesunden Menschenverstand. Gucken Sie sich mal um. Jeder sagt, ich weiß schon, wie das ist, oder wie man auch so sagt, jeder nach seinem Gewissen. Nach welchem Gewissen eigentlich? Nach dem Gewissen von der Frau Süßmuth oder nach dem von Theo Weigel? Nach welchem Gewissen? Also jeder hat den gesunden Menschenverstand. Welchen gesunden Menschenverstand eigentlich? Achten Sie mal drauf, wenn Sie heute in den Zeitungen oder im Spiegel oder in den Illustrierten oder sonst in den Medien sehen, wie das Unrecht angeprangert wird, wer richtet eigentlich über wen? Wenn plötzlich der Stab gebrochen wird, über Politiker, über Wirtschaftsführer, über kriegführende Völker, wer richtet eigentlich wen? Wer kann sagen, was hier los ist? Das heißt ja immer wieder in unseren Zeitungen, sei merkwürdig, dass die Schuldigen so wenig Einsicht zeigen. Das liegt ja irgendwo beim Richten so. Wo gerichtet wird, da wehrt sich jeder. Da verteidigt sich jeder und sagt, ich bin nicht schuld. Nein, ich bestimmt nicht. Sehr interessant. Ich weiß nicht, welche Tageszeitung Sie lesen oder Sie Spiegel oder Quick oder was Sie lesen oder den Stern. Ich habe in all den Jahren meines Lebens eigentlich noch nie erlebt, dass auch diese Medien, die oft so groß urteilen, moralisch über die Schäden der Zeit, dass die einmal selber gesagt hätten, wir haben uns getäuscht. Sie werfen das anderen immer vor, dass die so wenig Schuld eingestehen. Aber ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass eine Presse gesagt hat, wir haben völlig falsch berichtet und wir haben da was Falsches veröffentlicht. Ohne Not nie. Wenn eine Gegendarstellung kommt, dann schreibt man nur runter, wir müssen das ja nur. Wir sind immer noch der alten Meinung. Also, warum kommt es denn so wenig zur Schulderkenntnis? Wenn gerichtet wird, dann möchte sich jeder verteidigen. Dann will jeder sagen, ich doch nicht. Ich bin doch unschuldig. Davon wissen die, die bei Gericht tätig sind, ein Lied zu singen. Wer richtet? Der gesunde Menschenverstand. Denn sie darum sagt Paulus, wir werden vor Gottes Gericht gestellt und darum können wir nicht mehr richten wie die anderen Leute. Wir sind vor Gott in sein strahlend helles Licht gestellt. Und da merken wir, dass unser gesunder Menschenverstand uns ja immer täuscht. Der gibt uns ein ganz falsches Bild von dem, was wirklich läuft und was da passiert. Wir sehen das ja ganz falsch, wenn gerichtet muss werden. Ja, gerichtet muss werden, aber richtig, dann richtig. Und das kann nur Gott. Gott kann richtig richten und er richtet uns. Und wie? Und dann stellt er uns vor sein Angesicht. Und wenn wir alle im Lichte Gottes stehen, und das müssen Sie wissen, Sie können es heute noch leugnen, Sie können das von sich wegschieben, die Stunde kommt, wo Sie vor Gott nackt und bloß dastehen. Und dann ist alles da. Als die Stasi-Archive geöffnet wurden, da hat man sich ja gewundert, wie die deutsche Bürokratie fein säuberlich jeden Zettel aufbewahrt und wie das alles so festgehalten wird, jeden Report, jedes Telefongespräch, das mitgeschnitten wurde. Noch viel exakter arbeitet Gottes Gericht. Wir werden Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das wir geredet haben. Und vor Gott, da sind die Mängel und die Schäden ganz offenkundig. Alle müssen so vor Gottes Gericht, die Alten und die Jungen, die Pensionäre und die Studenten und die Mütter und die Väter, alle. Und Gott kennt sogar unser Herz, unsere Gedanken von ferne. Wir mögen uns manchmal noch brüsten und sagen, wir haben doch gute Taten getan, aber Gott kennt ja unsere Motive und sagt, das hat er doch bloß getan um seines Stolzes willen. Das war doch nur um seiner Ehre willen getan. So offenbar sind wir vor dem Gericht Gottes. Als wir neulich von Israel zurückkamen, da sind wir mit dem Bus von München hergefahren und auf der Autobahn ist passiert, das habe ich noch nie miterlebt, dass aus einem BMW war es, glaube ich, plötzlich ein Arm rauskam mit einer Polizeikelle und da hat er einen angehalten. Da war einer mit so einem kleinen PKW-Anhänger 140 auf der linken Spur durchgerast, die dürfen nur 80 fahren, und den hat er gestellt. Und das ist dann so ein erbärmliches Bild, wenn so ein Autofahrer, der vorher so richtig frech und kühn seine 140 fährt, am Straßenrand steht und sich entschuldigt und sagt, es war mir leid, ich habe gar nicht auf meinen Tacho geachtet und lügt noch ein bisschen. Und mein Busfahrer, wissen Sie, was der gesagt hat? Ich habe gemeint, das gelte mir. Der hat auch ein schlechtes Gewissen gehabt. In dem Augenblick, wo die Kelle kam, da war man überführt. Vorher, da so, oh, da kann nichts passieren. Aber wenn man plötzlich dasteht, so ist es mit dem Gericht Gottes. Man kann das jahrelang leugnen. Man kann sagen, ach, das nehme ich nicht so genau mit den Geboten Gottes und ich mache das nach meinem Gutdünken. Wenn Gott uns richtet vor Gott, da können wir ja gar nicht anders, da werden wir überführt. Hat ein interessantes Gespräch gehabt mit einem alten Mann, der sagte, ach wissen Sie, ist doch furchtbar, was auf dem Balkan sich ereignet. Das versteht man gar nicht, was die Menschen alles tun können, dass die anderen nur so verachten, bloß weil sie einer anderen Nationalität, nicht mal Nationalität, einem anderen Volk angehören. Sie haben recht. Aber mich belastet genauso, dass wir in unserem Gemeindebezirk eine kleine Straße haben. Und da wohnen zwei Familien nebeneinander. Und die sind beide ganz eng verwandt. Aber die haben sich seit Jahren nicht mehr gegrüßt. Und die haben sogar die Gartentüre ganz fest zugeschlossen. Einer davon war natürlich der Mann, nicht? Mit dem ich gerade sprach. Der es nicht verstanden hat, warum die Kroaten und die Serben sich nicht verstehen. Der hat gesagt, das verstehe ich auch nie, warum die drüben die Verwandten so sind, nicht? Ich habe gesagt, Sie waren doch im Krieg in Russland. Wie war es denn auf dem Rückzug? Haben Sie nicht auch die russischen Bauernhäuser anzünden müssen? Ja, das mussten wir. Ich sage, ja. Wir können so schnell die Übel der Zeit richten, aber uns sehen wir nicht mit unserer Schuld. Und wenn Gott uns in sein Licht zieht, dann wacht das plötzlich auf. Das kann passieren, dass Sie nachts nicht mehr schlafen können. Dass Ihnen plötzlich Dinge aufwachen. Was kann man dann tun? Dann kann man bloß vor Gott das bereinigen und in seinem Licht klären. Vor Gott sind wir alle verlorene Leute. Keiner kann sich entschuldigen, keiner kann sich hinausrichten, keiner kann sich verstecken, niemand kann für uns hintreten und das für uns erledigen, niemand kann das wegdiskutieren. Und wenn wir noch so geschickte Anwälte wären, das kriegen wir nicht weg. Jede einzelne Sache spricht für sich, jeder Gedanke des Hasses, jeder böse Blick unseres Lebens, so hat uns Jesus überführt in der Bergpredigt. Und dann geschieht noch etwas vor Gottes Richterstuhl. Da kommt plötzlich eine Stimme. Und das wissen Sie hoffentlich. Eine Stimme. Die ruft laut: Wer will verdammen? Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns? Es gibt die Möglichkeit, vor dem Richterstuhl Gottes alles vergeben zu haben. Das kann nur Jesus tun. Dafür ist er gestorben. Dafür hat er sein Leben gelassen. Dafür hat er sein Blut vergossen, damit wir heute Vergebung bekommen und damit die Dinge endgültig weggetan sind, nie mehr vorgeholt werden, versenkt sind in des Meeres Tiefe, ganz weit weg, und dann kommen sie nicht mehr zur Sprache. Dann sind sie bewältigt, dann sind sie weggetan und vergeben. Jetzt muss ich Sie fragen, haben Sie solch eine Vergebung? Ist das bei Ihnen geschehen? Sind Sie wirklich so täglich mit der Vergebung Jesu gereinigt und geheiligt, gesäubert und geputzt, dass das alles weg ist? Bin so froh, dass ich Ihnen auf dieser Kanzel immer wieder das Gleiche predigen darf. Was denn sonst? Das ist das Wichtigste, was ein Mensch im Leben und im Sterben wissen muss. Es gibt nur eine Möglichkeit, die vielen Mängel und Fehler unseres Lebens zu beseitigen. Das geht nur durch Jesus, durch sein Blut. Er richtet mich, aber er macht mich auch gerecht. Er macht mein Leben richtig. Er bringt das in Ordnung, was verkehrt war, und macht das alles wunderbar, neu. Ich kann vor Gottes Richterstuhl bestehen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Haben Sie alles in Ihrem Leben bereinigt, geklärt, in Ordnung gebracht vor Jesus? Darum möchte ich Sie bitten. Aber jetzt noch was Zweites. Das Böse muss doch wirklich ausgerissen werden. Das Böse muss doch wirklich ausgerissen werden. Ja, also unter Christen in Gemeinden hin und her, in Hauskreisen, da wird ja auch immer wieder diskutiert, das ist ja eigentlich eine faule Tour mit der Vergebung. Da wird ja irgendwie so oben weggepustet. Ach, ich vergeb dir eben all deine Schuld und so, ne? Und dann unter der Decke lebt doch das Böse weiter. Wie im Unkraut, wie mit dem Unkraut im Garten. Sie reißen das Unkraut raus, aber bloß oben die Blätter weg, ne? Und die Wurzeln, die stecken tief im Boden, und nach ein paar Tagen, wenn es so schön regnet wie jetzt und warm ist, dann wächst das ja gleich wieder wie vorher. Ist das nicht so mit der Vergebung im Christenleben? Ist bei Ihnen so? Das wäre ein Alarmzeichen. Ich kann es Ihnen vielleicht am besten mit einer Geschichte erzählen. Die können wir am besten verstehen. Die hat sich drunten zugetragen im Gustav-Siegle-Haus 1959. Und zwar, da war eine christliche Versammlung. Und da war auch einer dabei, der aus einer Hamburger Gemeinde kam, war 11 Jahre seines Lebens im Gefängnis gesessen als Schwerverbrecher. Aber das war ganz toll, wie der zum Glauben kam. In der Gemeinde in Hamburg, da war er der große Star. Viele haben gesagt, Mensch, so wie du hast eine Wandlung durcherlebt. Aber später hat dieser Mann, er hieß Wolfgang Dück, gesagt, das stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich nur erlebt, was viele Christen auch machen. Ich habe wie ein Chamäleon nur mein Äußeres verändert. Und ich habe gemerkt, in der Gemeinde genügt es eigentlich, dass man nach außen fromm tut. Und ich habe so christlich gelebt und ich habe mir das sogar oft sagen lassen von Leuten, dass ich sage, du, so ein guter Christ wie du bist, wollte ich auch mal sein. Und keiner in der Gemeinde hat gewusst, dass ich inzwischen wieder ganz schwere Rückfälle hatte. Das Böse ist in meinem Leben ganz massiv wieder hochgekommen. Und ich habe es verdeckt vor der Gemeinde. Und dann war hier die Versammlung im Gustav-Siegler-Haus in Stuttgart. Und da sprach ein Heilsarmee-Offizier. Ja, die Freunde der Heilsarmee sagen das manchmal noch massiver. Nicht, dass sie meinen, ich sage es ihnen schon massiv genug. Die sagen das noch viel einfacher, noch viel klarer. Und haben bloß die ganze Predigt über, hat er nur erzählt, wie Jesus ans Kreuz angenagelt ist. Und sagt, das hat er nur getan für dich, weil du ein verlorener Mensch bist. Und Wolfgang Dück sagt, ich habe zum ersten Mal geweint über meine Sünde. Ich habe das vorher noch nie müssen, sagt er. Ich habe gemerkt erst, wie tief ich gefallen bin. Das Schwere der Sünde sieht man nicht, indem die anderen immer geißeln und sagen, das ist so böse, das Lügen und der Ehebruch ist so schlimm. Man sieht das Schlimme der Sünde erst, wenn man auf Jesus blickt, auf die Liebe Jesu. Und erst am Kreuz sieht man, dass es niemand gibt, der als Christ leben kann, bloß Christus. Christus ist der Einzige. Und die einzige Möglichkeit zum Überleben ist doch, dass Christus in meinem Leben die Mitte ist und der Herr und dass er das Sagen hat und dass ich mich täglich für ihn öffne, dass ich mich ihm mit Haut und Haar verschreibe. Dieser Wolfgang Dück ist ja in den wenigen Jahren, die ihm Gott noch geschenkt hat, bevor er durch einen schweren Verkehrsunfall ums Leben kam, ein Evangelist geworden, dem Gott das geschenkt hat, das Menschen sagen zu können. Er ist in die Nachtbars gezogen und zu den Ausgeflippten, Obdachlosen, wo überall waren, hat ihnen das erzählt. Keiner ist besser als ihr, keiner. Außer Jesus, und der beugt sich ganz unter eure Schuld hinunter. Und er sucht euch in seiner großen Liebe. Sehen Sie, darum ist das Richten so nutzlos, weil mit dem Richten können wir anderen gar nicht einmal Schuld zeigen. Das zeigt sich ja auch täglich in unseren Medien, wo man immer anklagt und anprangert, aber keiner überführt ist. So war es schon nach dem letzten Krieg mit den Nazi-Verbrechen, da hat sich jeder vor den Spruchkammern entschuldigt. Auch wenn er sagte, es war vielleicht falsch in meinem Leben, er musste sich verteidigen. So geht es wieder mit der Stasi-Vergangenheit. Statt dass man Schuld eingestehen kann, muss man sich verteidigen. Bloß unterm Kreuz Jesu, da können wir alle Sonntag für Sonntag das immer wieder sagen. Nein, ich lebe allein von der Gnade Jesu. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Ich bin nicht besser als die Mörder und die Ehebrecher und die Lumpen und all die anderen. Ich bin genauso einer. Mein Herz ist genauso weit von Gott weg. Nun, Herr, was du erduldet, ist alles meine Last. Das ist mein Leben. Heute reden wir oft in den Gemeinden über den Opfertod Jesu, aber ob wir ihn begriffen haben, dass wir die Leute ganz unten sind. Ein Arzt, ein gläubiger Arzt, der hat mir geholfen. Der hat mir auch ein Beispiel erzählt. Und er sagte, in seine Praxis kommt ein Mann, schon einige Zeit her, der kam und sagte, ach, wissen Sie, Herr Doktor, sind alle Schweine, diese Menschen. Keiner ist besser als der andere. Ich habe sie alles erlebt, im Krieg, den Unteroffizier und den Leutnant. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Ja, sie sagen gar nichts, Herr Doktor. Und dann sagt er nur zum Patienten, wissen Sie, das ist auch ein Sohn seiner Mutter, der geliebt war, gewesen. Und die Umstände waren ja auch wirklich schwierig. Was, Sie entschuldigen das noch? Ach, sagt er zu seinem Patienten, ich trage selber sehr an meinen Fehlern. Der Patient schweigt und kommt nach einer Woche wieder und legt eine Lebensbeichte ab. Und da sind furchtbare Dinge ins Tageslicht gekommen, über die der Arzt sich ausgeschwiegen hat. Gott sei Dank. Wir reden manchmal so leicht und dabei ist das nur Flucht vor der eigenen Not. Wenn unsere Mütter abends nach so einem schönen Sommertag die Kinder in der Badewanne abschrubben, da werden sie nicht bloß äußerlich gesäubert, da erzählen die Kinder auch manches, was sie an dem Tag erlebt haben,
was dieser Tag mit sich gebracht hat. Und dann erzählen sie von den Kameraden, was da einer gemacht hat. Der hat mir ins Gesicht gespuckt und der hat gelogen. Und wenn dann die Mutter sagt, oh, das ist ja furchtbar, da erziehen sie die Kinder nur zu Heuchlern. Sagen sie den Kindern, ja, so ist unser Herz, aber Jesus liebt uns und vergibt. Das ist die Reinigung der Seele. Barmherzigkeit Jesu und die Gnadenordnung, wo man nicht sich entrüstet und sich nicht empört und aufschreit, sondern sagt, ich, und schlägt dann seine Brust, ich bin einer, der so viel verwirkt hat. Wir wollen nichts entschuldigen, aber wir brauchen der Welt auch nicht zu klagen, dass der Teufel so viel bestimmt und triumphiert und vormarschiert. Es geht doch uns nur um eines, dass alle Knie sich vor Jesus beugen. Das steht auch hier. Wenn der Paulus sagt, wir wollen nicht richten, dann hat er das Ziel, dass alle Knie sich beugen vor Jesus. Wir werden die Welt nicht säubern. Auch nicht, wenn wir eine Peitsche in die Hand nehmen. Aber wir wollen, dass Knie sich vor Jesus beugen. Erst wenn Menschen vor Jesus ihre Knie beugen, sagen, danke Herr Jesus, dass du meine Sünden vergeben hast, ist was neu geworden, vorher nicht. Vorher werden nur fromme Heuchler erzogen. Aber das Böse muss doch wirklich ausgerissen werden, da wird es ausgerissen, wo wir unsere Knie vor Jesus beugen. Und das ist nicht bloß ein Bild. Sind Sie schon mal niedergekniet und haben Jesus gedankt, dass er Sie als sündigen Menschen angenommen hat? Sie sagen, ich bin immer der, der aufrecht steht, sondern ich kann knien. Ich bin vor Gott ein gebrochener Mensch, aber er hat mich lieb und das gibt mir wieder das Rückgrat, dass ich stehen kann. Noch ein letztes, die Grundlage muss doch wieder stimmen. Die Grundlage muss wieder stimmen, ja. Es wird mir heute schwer, so zu predigen. Ich hätte viel lieber gepredigt über das unsagbare Unrecht, das unser Volk als Gesetzesordnung beschließt. Man kann das mit Worten nicht beschreiben. Wenn eine Mutter ihr Kind unterm Herzen trägt, ist es der schönste Platz, den ein Kind haben kann. Es wird sich nie mehr so wohlfühlen wie unter dem Herzen der Mutter. Und das ist der Platz, wo ein Kind jetzt 12 Wochen lang freigegeben wird zur Tötung, zum Abschuss. Just da, wo der schönste Mutterliebe Platz ist. Müsste man nicht drüber reden? Ich will nicht drüber reden. Wir könnten viel reden über Missstände der Welt. Hier und dort, in unserem nahen Umkreis und weiteren Umkreis. In dieser Welt ist der Teufel los. Auch in unserem Volk, in unserer Stadt. Und da muss die Grundlage wieder stimmen. Und das ist nur ein Alarmzeichen, dass die Menschen Jesus nicht mehr kennen. Dass unser Volk vielleicht noch christlich ist, aber das Christliche ist nur heidnisch. Dieses Volk braucht Jesus wieder. Und das Wichtigste, dass wir evangelisieren, dass wir allen von Jesus sagen, von der Versöhnung, von der Erneuerung, wo Sünde mit Rumpf und Stumpf ausgejätet wird und gebrochen wird. Darum geht's doch. Wir können doch gar kein Verständnis mehr erwarten. Als Paulus diese Zeilen niedergeschrieben hat, ging es natürlich um einen ganz kleinen Ärger in den Gemeinden. Damals ging es um die Frage, ob man das Fleisch, das ja damals nicht aus Schlachthöfen kam, sondern aus den Götzentempeln, ob man das essen darf oder ob das dämonisch verseucht ist. Eine wichtige Frage. Es gibt ja immer wieder bei Christen solche Nebenkriegsschauplätze, wo man sich zerstreitet in Gemeinden um Fragen der Liturgie, um Fragen des Liedguts. Darf man mit dem Schlagzeug im Gottesdienst spielen und darf man Haare schneiden? Das ist schon allmählich Mode, heute zieht schon jede Oma lange Hosen an. Also das ist auch nicht mehr so, das wechselt mal, dann geht es wieder um irgendwelche äußeren Formdinge und Modedinge. Sehen Sie, Paulus sagt, wir wollen einander nicht richten. Es gibt so viel im Leben, wo wir als Christen auch verschieden sehen können. Nur da erlaubt er eine Toleranz. Ich fürchte, dass manche heute in den Gottesdiensten hin und her so eine allgemeine Predigt halten, Christ darf alles. Nee. Gerade nicht. Es gibt ein weites Feld der Toleranz, wo Dinge uns überlassen sind, der Lebensgestaltung und wie wir Dinge sehen und machen und auch tun. Wir brauchen da einander nicht zu richten. Da mag es verschiedene Verständnisse geben, wie wir das Abendmahl feiern oder wie wir es mit der Taufe halten. Aber keiner soll sich über den anderen erheben. Was das Wichtigste ist, die Grundlage muss doch stimmen. Und das ist heute nötiger als je, dass Menschen an sich selbst erfahren haben, dass Jesus mich im Gericht Gottes gerecht macht. Anders kann man nicht selig werden. Seht zu, dass keiner dem anderen ein Ärgernis bereitet. Seht zu, dass keiner im Glauben Schiffbruch erleidet. Heute ist wichtig, dass man Christen wieder rüttelt und sagt, hast du es ergriffen? Hast du es wirklich begriffen oder hast du bloß Kirchenmitgliedschaft mitgenommen? Bist du ein Eigentum Jesu? Das ist doch das Wichtigste. Keiner lebt für sich selber, das sagt Paulus ein paar Verse vorher. Keiner stirbt für sich selber. Leben wir, dann leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das ist wichtig und darauf wollen wir einander hinweisen. Darüber wollen wir kämpfen. Das soll unsere Leidenschaft sein, dass wir Menschen zu Jesus führen und dafür sorgen, dass Jesus Herr unseres Lebens wird. Das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste. Amen. Und nun singen wir vom Lied, O Gott, du frommer Gott, 383, die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Du barmherziger, freundlicher Heiland, du siehst die ganze Not in unserem Leben. Und vor dir brauchen wir nicht viel Worte machen, als einfach an die Brust zu schlagen und zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Bewahre uns davor, dass wir uns auch hier in deinem Namen als die Saubermänner der Welt aufspielen und als die Ankläger der Nation, sondern dass wir hier eine Schar von Begnadigten, Verlorenen sind, die du liebst und die du dir nicht fallen lässt. Vielen Dank, dass das gilt in unserem Leben und dass wir das vielen anderen weitererzählen dürfen, dass wir nicht besser sind und nicht moralischer und nicht mehr getan hätten als sie, sondern dass wir die Verlorensten und Schlimmsten der Sünder sind, die deine Gnade heimgeholt hat. Und dass wir ein Leben lang nur dein Blut rühmen können, das allen Schaden gut macht. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt auch unser Leben recht ausrichtest, unsere Taten, unsere Gedanken, unseren Sinn. Wir wollen bei dir uns immer wieder belehren lassen. Dein Wort soll uns leiten. Du musst auch unser Gewissen maßregeln. Wir selber verbiegen unser Gewissen immer wieder nach unserer Lust und Laune. Lass dein Wort so mächtig in unserem Leben sein, dass wir wirklich auch in den täglichen Entscheidungen uns davon leiten lassen können. Wir wollen dich bitten für all das, was vor uns steht, auch an den Begegnungen. Gib uns da diese Liebe und diese Barmherzigkeit ins Herz, damit andere Menschen das spüren und empfinden, wie du Menschen lieb hast, auch gefallene, gestrandene, fehlsame Menschen. Wir wollen dir danken auch für unser Waldheim, dass es ohne schweren Unfall bis jetzt abgegangen ist. Und wir möchten dich auch bitten, dass auch die Helfer, auch wenn es regnen sollte, das richtige Programm haben. Du kannst auch gnädige Witterung schenken. Und vor allem bitten wir dich, dass die Kinder dir begegnen in diesen Tagen, dass das eine Bedeutung hat für ihr ganzes Leben. Und so erbitten wir dies für alle unsere Dienste, aber wir wollen auch die Kranken mit einschließen, die besonders angefochten sind, wenn sie so lange liegen müssen, wenn die Gedanken immer wieder in der Vergangenheit kreisen, dann sprich du ihnen dein gnädiges Vergebungswort zu und mach sie fröhlich und gewiss, sodass sie wissen, niemand kann sie aus deiner Hand reißen. Und in dieser Welt, in der so viel gelitten wird, in der so viel Unrecht geschieht, lass doch dein Evangelium von vielen Menschen verstanden werden. Wir bitten dich auch für die, die wir hier ausgesandt haben, die draußen Dienst tun in deinem Namen. Sei du heute bei ihnen, bewahre sie und gib ihnen Vollmacht in allem, was sie tun. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Vers, lass mich dein sein und bleiben. 140.
Thank you.
Ich habe heute auf Ihre Plätze dieses Blatt legen lassen, wo wir bei Hilfer Brüder Auszüge von dem Dank abdrucken. Sie haben immer wieder so lieb auch durch Ihr Opfer geholfen und ich wollte es Ihnen einfach einmal geben, wenn Sie sehen, wie hier Hilfe geschehen kann. Es ist ja an so vielen Stellen der Welt, wo das in aller Stille geschieht. Vorgestern ist die Silvia Hochstrasser nach Angola geflogen für 3 Jahre in dieses Bürgerkriegsland, dort als Krankenschwesterdienst zu tun, wo schon die Frau Roth als Ernährungswissenschaftlerin arbeitet. So schön, was alles geschehen kann. Wenn wir heute unser Opfer geben, dann würde ich das gern für ein wichtiges Projekt von Hilfe für Brüder vorsehen. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir ganz kurzfristig die Möglichkeit bekommen haben, große Mengen Bibeln, Neue Testamente in den Irak zu schaffen, in den Irak. Der Irak ist ja das arabische Land, das früher schon am meisten für die Christen offen war. Saudi-Arabien ist für die Christen viel verschlossener. Das kann man gar nicht verstehen, aber es ist tatsächlich so. Aber trotzdem ist natürlich für die Christen dort nicht leicht. Es gibt sehr viele traditionelle Christen, die assyrischen Christen, sehr in den altehrwürdigen Kirchen, sehr nur den Formen verhaftet. Und wir haben uns sehr, sehr gefreut, wie über verschiedene Kanäle nun sehr viele, viele tausend Testamente und Bibeln hineingegangen sind in den Irak, und zwar mit offizieller staatlicher Genehmigung auch verteilt werden konnten. Sie sind noch nicht ganz finanziert, aber wenn wir dafür heute unser Opfer nehmen können und Sie auch dafür beten, dass Gott Herzen erweckt, wo solch ein Volk auch durch eine große innere Krise geht. Wir haben gleichzeitig auch eine große Anzahl, ich glaube es waren 100.000, Johannesevangelium für Kurden drucken lassen können, in Verbindung mit den anderen Hilfen geben lassen. Sie fragen immer, tut ihr auch das an? Das tun wir immer mit, davon rede ich gar nicht mehr. Die anderen Hilfen, Wasserleitung und Lebensmittel und was so geschieht, aber viele Menschen haben für Bibel nichts übrig und wir wollen, dass die Menschen über aller Hilfe auch die Barmherzigkeit Jesu erfahren. Es liegen noch hinten beim Ausgang die Freundesbriefe von unserem Dr. Kilgus, dem Arzt in Kohistan, wenn Sie sich dafür interessieren, und der Brief von Martina Bastian, einer Bibliothekarin, die in der Elfenbeinküste in Yamoussoukro arbeitet. Wir haben vor 14 Tagen ein Telegramm bekommen, dass ein Bibliothekar oder eine Bibliothekarin gesucht wird in Nairobi, in der Theologischen Hochschule für einige Zeit. Vielleicht ist jemand hier, der gerade abrufbar wäre, oder ein Ruheständler, der für so eine Aufgabe bereit wäre, dann will ich es hier wenigstens mitteilen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Ludwig Lillich, Ingenieur, 96 Jahre, Fischbachweg 5. Gertrud Busse, Hausfrau, 86 Jahre, Hohenheimer Straße 69. Wir hörten bei der Stattung das Wort, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Dieser Herr geht auch mit ihnen und segnet sie. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.